Ja, zwei Sonntage haben wir pausiert mit unserem fortlaufenden Thema, nämlich dem ersten Petrusbrief. Und ich muss sagen, es waren für mich persönlich keine verlorenen Sonntage. Nein, das Gegenteil, es war ein echter Gewinn. Also die letzten beiden Predigten, die wir hier hatten, auch wenn sie nicht in diesem Thema waren, ich fand sie sehr gut, sehr bereichernd, sehr ermutigend. Heute wollen wir aber weitermachen. Und ich habe diesen ersten Petrusbrief für mich persönlich überschrieben, lebendige Hoffnung leben. Denn der erste Petrusbrief ist kein trockener Brief, keine Abhandlung über den Glauben irgendwie, sondern da geht es ans echte, ans eingemachte Leben. Und zwar gerade da, wo es wehtut. Das passt wunderbar zu diesem Thema von Gerhard, das er angeschnitten hat mit den verfolgten Christen. Denn die Christen, an die dieser Brief geschrieben wurde, waren auch genau solche verfolgte Christen. Und das, was Petrus ihnen schreibt, ist, wie kann man leben als ein Christ, dem es nicht so gut geht? Soll man sich zurückziehen, sich verkriechen, auf Sicherheit bauen, sein Bankkonto füllen? Oder wie lebt man als echter Christ unter auch schwierigen Umständen? Wir haben ermutigende Predigten gehört aus diesem Brief, bis jetzt zu dem Kapitel 3. Und wir haben dann gehört, dass es ganz, ganz individuell und persönlich zur Sache geht, dass dann die Arbeitnehmer angesprochen sind in diesem Brief. Wie arbeitet man auf der Arbeit, seinen Job als Christ? Wir werden noch, und dieses Thema wird noch nachgeholt, hören, wie Ehepartner sich verhalten können zueinander, vor allem da, wenn der eine Ehepartner gar nicht Christ ist und vielleicht von Jesus auch nichts wissen will. Das kommt mal später. Und heute geht es dann um ein ganz bestimmtes Thema, und zwar die große Frage an euch, wenn ich so weiterklicken kann, wenn er an wäre. So, jetzt geht's. Was ist ein falscher 50er? Was ist ein falscher 50er? Ohne Silberstreifen, ja. Es ist ein gefälschter 50-Euro-Schein. Ein falscher 50er ist ein gefälschter 50-Euro-Schein. Und wie man auch auf dem Bild sehen kann, im richtigen Licht betrachtet, merkt man, dass bei dem Gefälschten etwas fehlt oder etwas falsch gedruckt wurde. Im richtigen Licht betrachtet wird diese Fälschung entlarvt, da kommt es raus. Da kommt es ans Licht, dass der Geldschein eine Imitation ist. Auf Neudeutsch würde man sagen, ein Fake. Es gibt extra Lesegeräte mit dem richtigen Licht, mit dem UV-Licht an den Kassen, in den Einkaufsläden. Und wenn jemand mit dem großen Schein bezahlt, wo es ja besonders wehtut, wenn der gefälscht ist, da packen die Kassiererinnen den Geldschein drunter und gucken, ob der auch echt ist. Ob der im richtigen Licht an der richtigen Stelle die richtige Farbe hat. Ob das ein Original ist oder eine Fälschung. Ein falscher 50er nennt man aber nicht nur so einen Geldschein, der gefälscht ist, sondern einen falschen 50er nennt man auch einen Menschen, der nicht ehrlich ist, der scheinheilig ist. Das ist auch ein falscher 50er im übertragenen Sinn. Der scheint so, aber der Schein trügt. Da steckt nicht das drin, was dieser Mensch nach außen hin vorgibt zu sein. Ein Hochstapler, eine leere Hülle, leere Worte, Enttäuschung, schlussendlich eigentlich das Ende vom Lied, Entsorgung, nutzlos, wertlos, auf den Müll damit. Nicht nur das, wenn jemand ertappt wird, dass er grob fahrlässig etwas fälscht, Geldscheine, Urkunden, Dokumente, dann stehen darauf auch hohe Strafen. Zumindest bei uns in Deutschland, also jemand, der als Geldfälscher entlarvt wird, also der hat nicht zu lachen. Und erst recht, wenn es um unser Leben als Christen geht. Unser Leben als Christen, original, echt und wertvoll, sollte es doch sein. Und nützlich, das wären wir doch alle ganz gerne. Wir möchten keinen falschen Schein erwecken, Wir möchten nicht als christliche Hochstapler, religiöse Spinner oder sonst irgendwie bekannt sein, sondern ehrlich und authentisch. Und genau diese Frage ist die Frage, die der Apostel Petrus in seinem Brief beantwortet. Was ist denn echtes Christsein? Was muss ich tun oder was muss ich lassen, damit ich kein falscher 50er bin, sondern damit ich es richtig mache? Noch ein zweites Beispiel, eines zum Schmunzeln. Es gibt eine Kirche, die gibt es weltweit, in der geht es ziemlich militärisch zu, zumindest aus unserer Sicht betrachtet. Das nennt sich die Heilsarmee und die Prediger bei der Heilsarmee, die tragen eine Uniform. Ich bin heute Morgen ja recht leger hier, aber die Prediger bei der Heilsarmee, die predigen wirklich, also mit Abzeichen und so weiter, wie so ein Kommandant beim Militär. Und jeder, der bei der Heilsarmee 20 Jahre lang Prediger war, der wird dann befördert zum Major. 20 Jahre Prediger, das bin ich noch lange nicht, 20 Jahre Prediger, dann wird man zum Major. Da kriegt man dann einen Stern mehr oder ein Abzeichen mehr oder ich weiß ja nicht, was da alles dazugehört. Und ich möchte euch einen zeigen, nur ganz kurz. Ich habe leider kein besseres Bild von ihm erwischen können. Das ist der Major, der ist sogar General, Werner Frei aus Köln. Er ist der derzeitige General der Heilsarmee in Deutschland. Das heißt, er ist so ein bisschen der Chef, wenn man so will, von dem ganzen Laden. Und da seht ihr, wie diese Prediger dann aussehen. So steht er dann vorne auf der Kanzel oder auf der Straße, denn da predigen sie öfter, und versuchen den Leuten wirklich die frohe Botschaft nahezubringen. So fühlte sich ein frisch beförderter Major geschmeichelt, als eines Tages sein Sohn zu ihm kam und ihn bat: Papa, kannst du morgen bitte deine Uniform anziehen? Meine neue Freundin kommt zu Besuch. Natürlich war der stolze Vater bereit, das zu tun. Denn schließlich hat nicht jeder in der Familie einen Heilsarmee-Major. Und er sagt seinem Sohn: Na klar, das mache ich doch gerne. Das Mädchen soll sehen, dass wir einen Major in der Familie haben. Der Sohn antwortete verlegen: Ich wollte eigentlich nur, dass sie denkt, wir hätten einen Chauffeur. Der Vater, er hat sich etwas eingebildet auf seine Uniform, auf die Ausstrahlung, die davon ausgeht, auf den Schein. Oh, das wollte er gerne präsentieren. Aber nicht alle, für die wir etwas präsentieren wollen, etwas scheinen wollen, wollen das auch so haben oder brauchen das. Diesen Schein, den wir als Christen, als Menschen manchmal so nach außen tragen. Welche Wirkung hat dein Glaube auf andere Menschen? Was denken sie über dich? Halten sie dich für ehrlich, für authentisch, für einen Christen? Oder wofür halten sie dich? Der Predigttext aus dem ersten Petrusbrief, und die Predigt überschreibe ich mit dieser großen Überschrift: Lebendiger Christ sein statt Schein. Der geht dieser Frage nach. Was ist echter Glaube? Die Christen damals, vor fast 2000 Jahren, sie standen unter Beobachtung. Da haben ihre Mitmenschen ganz genau geguckt, wie die sich verhalten. Vor allem, wenn es brenzlig wird. Vor allem, wenn es darauf ankommt. Und sie hatten genügend Herausforderungen damals. Da gab es Altäre auf den Straßen, auf den großen Plätzen, und da wurden die Christen hingeschleift. Die kamen nicht freiwillig, die wurden hingeschleift. Und dann hieß es so: Und jetzt kniest du vor dem Altar nieder und rufst den Kaiser an. Und natürlich wussten alle ganz genau, dass ein Christ das eigentlich nicht tut, dass ein Christ Gott allein anbetet und nicht den Kaiser oder sonst irgendeinen Gott oder Götzen oder Menschen. Und dann kam es darauf an, waren das falsche 50er? Oder waren sie echt? Waren sie Originale? Es war nicht leicht. Und das ist es heute auch nicht. Auch wenn wir diese Altäre nicht haben wie damals. Aber wir haben sie vielleicht in anderer Form. Ich habe von einem Altar gehört, der kam in der Faschingszeit. Die haben wir jetzt gerade rum. Da hieß es, du kannst doch mit mir auf so eine Party gehen. Da ist doch nichts Schlimmes, wir feiern nur ein bisschen. Kann ich, darf ich, soll ich, muss ich? Oder wie lebe ich da als Christ? Worüber freut sich Gott? Welche Wirkung hat mein Glaube nach außen? Halten Sie mich für glaubwürdig? Halten Sie mich für einen echten Christen? Oder für einen Waschlappen? Für einen angepassten, toleranten, was auch immer? Weichgespült? Der Apostel Petrus, er ermutigt seine Gemeinde in dem ersten Petrusbrief zu einem Leben mit Ausstrahlung. Zu einem Leben mit Wirkung, zu einem Leben, zu einem wirklichen Leben. Und heute Morgen, als wir zum Gottesdienst gefahren sind, habe ich gedacht, ach, Ausstrahlung, Sonnenstrahlen. Huh, das ist doch schön, das tut doch gut. Danach sehnt sich doch jeder. Und ich glaube, dass sich die Welt, die Menschen um uns herum, extrem sehnen nach echten Christen. Nach wirklichem Licht. Nach einer Ausstrahlung, wie sie sonst keiner haben kann. Wir sind auch Soldaten und Gott hat uns Marschparolen gegeben, auch wenn wir uns nicht Heilsarmee nennen. Ich möchte mich bei der Predigt heute beschränken auf die ersten beiden Verse in dem gegebenen Abschnitt. Denn sie sind das Ziel dieses ganzen Abschnitts. Und später untermauert der Apostel Petrus, weshalb man das so leben soll, wie er das hier verlangt. In diesen beiden ersten Versen schreibt er, endlich aber, schlussendlich, nach all dem, was ich schon gesagt und geschrieben habe, gibt es noch ein paar wichtige Sachen. Er sagt, seid alle. Alle. Also da kann sich auch keiner rausnehmen und sagen, also ich bin damit nicht gemeint, sondern er spricht hier wirklich alle an. Die Jungen wie die Alten, die Frauen wie die Männer, die Reichen wie die Armen, die etwas weniger Begabten zu den äußerst Begabten, alle. Wie sollen alle sein? Er sagt, erstens, seid gleichgesinnt. Seid mitleidig, voll brüderlicher Liebe. Barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das ist ein langer Satz. Und doch steckt in diesem langen Satz so viel drin. Wir können ihn auswendig lernen. Und wenn wir das auswendig wissen, dann wissen wir eigentlich, was wir zu tun haben als Christen. Da können wir jeden Tag so viel mit anfangen. Da brauchen wir gar keine anderen Predigten mehr oder sonst irgendwas. Doch, brauchen wir auch. Aber da steckt so viel drin. Und es steckt auch so viel Unbequemes drin. Aber ich möchte mit dem ersten anfangen. Die erste Überschrift lautet nicht gleichgeschaltet, aber gleichgesinnt. Seid gleichgesinnt. Für manche hat dieses Wort gleichgesinnt sein ja einen negativen Beigeschmack. Da erinnert man sich, wie das vor 25 Jahren in der ehemaligen DDR war. Da wurde ja alles gleichgeschaltet. Da hieß es, die Partei, die hat immer recht. Sollen wir auch als Christen, auch in der Gemeinde, unseren Verstand an der Garderobe abgeben und hier ist dann alles gleich, alle denken gleich, alle sind gleich, alles einerlei, alles ein Brei? Nein, gleichgesinnt sein heißt nicht gleichgeschaltet sein, sondern gleichgesinnt sein heißt, alle haben das Gleiche im Sinn. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Bei einer Fußballmannschaft, da gibt es so viele verschiedenste Typen. Also die sind wirklich jeder einzigartig. Und jeder hat seine Begabung. Der eine ist Linksfüßer, der andere ist ein Stürmer, einer ist ein Torwart. Es gibt noch den Trainer dazu, es gibt auch den Mannschaftsarzt. Und noch viel mehr Leute im Hintergrund. Sonst wird das gar nicht funktionieren. Aber alle, egal wie unterschiedlich sie sind, haben eines im Sinn. Nämlich möglichst viele Tore schießen. Ein Ziel treibt sie an. Und auch wenn sie ganz unterschiedlich agieren, der eine, der tobt am Spielfeld dran und rennt hin und her und beschimpft den Schiri. Und der andere steht gerade vor dem Tor und versabbelt den Ball und er geht haushoch übers Tor. Ja, jeder macht was anders, aber das Ziel ist das Gleiche. So sollte es auch bei uns Christen sein. Gott hat uns ganz unterschiedlich gemacht. Und auch die Dinge, die wir tun in unserem Leben, auch in der Gemeinde, sind sowas von unterschiedlich. Aber das Ziel, weshalb wir das tun, sollte das Gleiche sein. Das heißt, gleichgesinnt, die gleiche Gesinnung haben. Wir haben das Gleiche im Sinn, das gleiche Ziel. Wenn wir, die wir so unterschiedlich sind, das Gleiche im Sinn haben, dann können wir auch ganz anders aufeinander Rücksicht nehmen. Denn nur wenn wir unterschiedliche Ziele haben, dann kämpfen wir gegeneinander. Ich will das und du willst jenes. Aber wenn wir das gleiche Ziel haben, dann ist klar, dann klopfe ich dem Torwart auf die Schulter und sage, gut, dass wir dich haben. Schön, dass du dahinter den Kasten dicht hältst. Ich könnte das nicht, aber du. Merkt ihr was? Dann ist der Umgang ganz was anders. Dann brauche ich mich nicht ärgern über den anderen. Dann sage ich nicht, ha, du schießt ja immer vorbei. Und dann kommt der zurück, ja, und du hältst nie einen Ball. Dann haben wir ein Ziel und jeder arbeitet so gut es geht an diesem einen Ziel. Und miteinander erreichen wir das Ziel. Und wo wir dieses gemeinsame Ziel haben, da können wir dann auch andere Meinungen stehen lassen. Dann muss auch nicht jeder die gleiche Meinung haben, wie ich sie habe. Es ist ein gemeinsames Ziel, das uns eint und das Gott uns gesteckt hat. Wenn nämlich unter Gleichgesinnten, wenn unter Christen alles gleichgültig sein sollte, dann steht auch wirklich Gleichgültigkeit. Dann kann doch jeder machen und tun und lassen, was er will. Dann ist mir das doch wurscht. Irgendwie wird der Laden dann schon laufen. Es gibt manchmal Fußballmannschaften, die funktionieren so. Besonders die auf den Abstiegsplätzen. Ja, unser KSC ist da auch kräftig mit dabei. Ja, dann haben alle Fehler gemacht. Natürlich der Trainer zuerst. Der darf immer zuerst gehen. Aber das bringt nichts. Wo ist das gemeinsame Ziel? Und wo bemüht sich jeder, jeder an seinem Platz, mit dem, was er am besten kann, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird? Es ist gefährlich, um der Wahrheit willen, zu allem Ja und Amen zu sagen. Es darf nie auf Kosten der Wahrheit gehen. Auch um des lieben Friedens willen darf man nicht einfach alles nur glatt bügeln. Nein, man darf durchaus Meinungsverschiedenheiten austragen, auch in der Gemeinde. Auch wenn man gleichgesinnt ist, wenn man ein gemeinsames Ziel hat. Aber es darf nie dieses Ziel aus dem Fokus nehmen. Unsere menschlichen Meinungen und unsere Maßstäbe, die wir so jeder ganz persönlich für sich haben, unsere Hingabe, die jeder so anders lebt, sie müssen sich immer wieder messen lassen. Und zwar nicht an unserer deutschen Gesellschaft, auch nicht an der weltweiten Politik, die getrieben wird, sondern am Wort Gottes alleine. Wort Gottes ist der Maßstab. Es gibt keinen besseren. Und daran müssen wir immer wieder unsere Gedanken justieren, unsere Wünsche ausrichten, unser Ziel immer wieder neu festmachen und sagen, jawohl, das ist es und nichts anderes. Es ist nämlich nicht egal, wie einer glaubt. Und ob einer glaubt und dass er glaubt, sondern die Bibel sagt sehr deutlich, was echter Glaube, was echtes Christsein ist. Und wer sich daran hält, der macht es richtig. Der spielt in der richtigen Mannschaft. Es gibt einfach keine bessere Grundlage als die Bibel, als das Wort Gottes. Der zweite Punkt, der zweite Gedanke, Mitleid, Liebe und Barmherzigkeit. Ein unwahrscheinlich wirkungsvolles Trio, damit unser Leben eine kräftige Ausstrahlung bekommt. Damit wir leuchten wie die Sterne, wie die Sonne, wie, ich hätte jetzt fast gesagt, wie so ein Atomteilchen, die leuchten ja auch und strahlen. Mitleid, Liebe und Barmherzigkeit. Das sind Dinge, die in dieser Welt wenn man sich so umguckt, gar nicht gefragt sind. Jeder will das gerne für sich haben, von anderen. Aber das Verschenken. In der Schule, wenn man fürs Abitur lernt, dann wird einem beigebracht, also du musst unbedingt Mathe nehmen, weil Mathe, mit Mathe kommst du durch. Ja, wohin? Du kannst dann gut rechnen, wenn du Mathe kannst, aber mehr auch nicht. Du musst ein 1er-Abi schreiben. Alles andere, du kannst gar nicht Ärztin werden ohne 1er-Abi, das geht gar nicht. Ja. Müssen alle Ärzte werden? Ich wünsche mir Lehrer, ich sage das mal hier von der Kanzel runter, ich wünsche mir Lehrer, die ihren Schülern sagen würden, das Beste, was du erreichen kannst, ist Liebe, Barmherzigkeit und Mitleid. Vergiss das Abi. Das klingt jetzt ein bisschen sehr schwarz-weiß, aber die Bibel hat einen völlig anderen Maßstab, für was es sich lohnt, als Mensch zu leben. Du willst Karriere machen? Du kannst gerne Karriere machen in Bezug auf Mitleid, Liebe und Barmherzigkeit. Das kann jeder machen. Dazu braucht man nicht studieren. Dazu muss man kein Abitur haben. Und das ist die allerbeste Karriere, die es überhaupt gibt. Eine größere Karriere kannst du gar nicht haben. Denn mit deiner kleinen Karriere, die du nach dem Abitur hier auf der Erde hast, was kannst du mit der schon anfangen? Ein bisschen mehr Geld verdienen als der Nachbar. Okay. Und? Das war's? Bist nachher auch tot? Und dein Auto ist vielleicht gepfändet? Deine Frau ist dir weggelaufen? Dein Leben Schrott? Es gibt keine bessere Karriere als die, die wir bei Gott machen können. Heinz Horst Deichmann. Er ist ja 2014 gestorben, vor bald 3 Jahren. Er besaß die größte Schuhhandelskette Europas mit 1700 Filialen. Ich weiß nicht, ob er Abitur hatte. Ich vermute es mal. Er erzählte, wie er vor 30 Jahren auf einer Geschäftsreise nach Indien eine Gruppe von leprakranken Menschen getroffen hat. Und er sagt wörtlich, es war ein schrecklicher Anblick, kranke und entstellte Menschen zu sehen. Da wurde mir schlagartig klar, dass Jesus diesen Anblick auch ausgehalten hat. Und ich musste daran denken, wie er sich der Kranken angenommen und ihnen geholfen hat. Ich habe es als Auftrag empfunden, mich um diese Menschen zu kümmern. An dem Beispiel von diesem gewaltigen Mann, der 1700 Schuhfilialen in ganz Europa betrieben hat, können wir etwas lernen. Es war ihm nicht egal, es hätte ihm egal sein können. Was juckt es ihn? Es sollen doch andere. Es war ihm nicht egal. An seinem Beispiel wird deutlich, dass aus Mitgefühl Mitleid wird. Mitfühlen sind wir auch manchmal. Ja, wir kriegen so eine Nachricht mit, da hat es irgendwo irgendeinem Weg getan. Das war nicht gut. Ja, so mitfühlen können wir schon manchmal noch so ein bisschen. Aber dass aus Mitgefühl mitleiden wird, dass uns das selber wehtut, das passiert nicht so häufig. Und dass dann aus diesem Mitleid auch noch Liebe und Barmherzigkeit wird, das passiert noch seltener. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass wir überall nur helfen können. Das geht auch nicht. Man kann nicht überall, wo es wehtut, sein und helfen. Aber man kann helfen. Da, wo Gott dich hingestellt hat, da kannst du helfen. Und wenn es deine Oma ist, die Hilfe braucht. Und wenn die Hilfe, die du ihr geben kannst, nicht ist Staubsaugen und Einkaufen, sondern einfach da sitzen und zuhören, die langweiligen Geschichten von früher, dann ist das eine gewaltige Hilfe, die du leisten kannst. Heinz-Horst Deichmann hat noch mal etwas anderes gesagt. Und dieser Satz gilt. Er hat gesagt, ich erlaube mir nicht jeden Luxus, der möglich wäre. Menschen zu helfen, ist für mich viel befriedigender, als mein Geld im Spielcasino loszuwerden. Und jeder, der geholfen hat, der kann das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, da wo ich anderen helfen konnte, das hat auch mir gut getan. Da habe ich mich als Mensch gefühlt. Da, da habe ich auch vielleicht Anerkennung und Dank bekommen. Vielleicht, nicht immer. Aber ich habe gedacht, Mensch, das war richtig. Jawohl. Das würde ich gerade nochmal tun. Das hat sich gelohnt. Alte Menschen, die kurz vor dem Sterben sind, ein häufiger Satz, den sie sagen, ist: Habt euch mehr lieb. Es gibt nichts Besseres, als sich lieb zu haben und sich zu helfen gegenseitig. Alles andere, ob du viel Geld hast oder nicht, ob du erfolgreich warst, ob du dir Namen gemacht hast, das ist nicht so wichtig. Das vergeht in 0, nichts. Das, was bleibt, Mitleid, Liebe und Barmherzigkeit. Es geht ja bei diesem Mitleidern, bei dieser Liebe und Barmherzigkeit nicht in erster Linie um Geld. Es geht vielleicht einfach um einen Besuch bei einem Kranken. Es geht vielleicht um ein Gespräch mit einem schwierigen Arbeitskollegen, den alle links liegen lassen und du bist der Einzige, der sich kümmert. Stehst auch als Loser da, als Außenseiter. Ach, mit dem kann man nichts anfangen. Aber er braucht dich, er braucht deine Hilfe. Eines ist mir im Zusammenhang mit diesem Bibelvers aufgefallen. Es heißt hier in diesem Text, dass wir uns lieben sollen, einander als Brüder und Schwestern. Wie Brüder und Schwestern. Wenn ich meine Kinder angucke, wie die miteinander umgehen. Ja, und ein Sprichwort sagt es, Freunde kann man sich aussuchen, aber die Familie muss man aushalten. Ja, manchmal ist das so. Das ist manchmal nicht so angenehm. Ja, so unter Brüdern und Schwestern. Aber gibt es etwas Besseres, als wenn Brüder und Schwestern sich wirklich von Herzen lieb haben und zueinander stehen? Das merkt man oft dann, wenn Gefahr von außen kommt. Der Michi prescht alleine los und Naima kommt, Michi, ein Auto kommt. Und sofort geht er an die Hand und sie gehen miteinander rüber. Oh, tut das gut. Die Menschen um uns herum, sie werden das merken, ob unser Christsein echt ist, unser Mitleid echt ist, unsere Barmherzigkeit echt ist oder nicht. Und es ist ja ganz einfach. Man muss jetzt nicht studieren, damit man sagt, in 10 Jahren habe ich dann mal gelernt, was echtes Mitleid ist. Sondern das kannst du sofort tun, jetzt. Indem du einfach mal richtig denkst, indem du sagst, jawohl, es soll mir leid tun, dass mein Sitznachbar, die Oma daheim, meine Eltern, meine Freunde, meine Schulkollegen, es soll mich bewegen. Ich möchte gerne helfen. Herr, wie soll ich? Wie kann ich? Zeig mir einen Weg. Als Christen wird diese Wirkung ganz gewaltig nach außen gehen, wenn wir so leben. Wir können Kränkungen vergeben. Wir können Vorwürfe vergessen. Wir können einander neu in die Augen sehen. Das tut das nämlich alles. Mitleid, Barmherzigkeit und Liebe. Das ist echtes Christsein. Mein letzter Punkt. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Was die Bibel hier sagt, das widerspricht irgendwie unserem gesunden Menschenverstand, aber der ist nicht gesund. Ja, der ist einfach menschlich. Denn menschlich betrachtet sagen wir, wenn der mir dann, so, das ist gerecht. Gerecht ist, der kriegt auch seinen Senf. Und die allermeisten Situationen in unserem Leben laufen so ab. Ich hole mir, was mir zusteht und du kriegst, was dir zusteht. In den allermeisten Fällen läuft es so ab. Und selten, dass da kein Vergelten ist. Dass ich sage, du, das hat mir wehgetan. Das hat mir wirklich wehgetan. Aber weißt du was? Ich vergebe dir. Es ist okay. Du musst dafür nicht bezahlen, ich werde das selber reparieren. Ich mache das. Solche Situationen trifft man nicht so häufig an. Man sollte sie aber unter uns Christen immer antreffen, oder? wenn ich diese Sätze richtig verstehe. Eigentlich sollte es immer bei uns so zugehen. Ja. Im Kindergarten lernen die Kinder schon, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn der dich geschlagen hat, dann gib ihm auch eins. Ja, dann muss ich ja schließlich im Leben behaupten. Wo kommt man hin, wenn man immer nur geschlagen wird? Und es ist auch schwierig. Aber was bringen wir unseren Kindern bei? Von wo lernen sie denn die Barmherzigkeit und das Vergeben? Und dass es wehtut, auch uns Eltern wehtut. Ist richtig, wenn mein Kind geschlagen wird? Ich will das ja auch nicht. Aber dieses Nicht-Böses mit Bösem vergelten, heißt das denn nicht gerade das? Liebet eure Feinde, sagt Jesus. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Ist denn das überhaupt möglich? Als Christen glauben wir daran, dass diese Worte, die Jesus gesagt hat, unser Auftrag sind. Und dass es möglich ist, so etwas zu leben. Das glauben wir. Wir wollen nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Wir wollen nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. Wir wollen auf unser Recht verzichten. Ich füge jetzt hier eine Klammer hinzu, die für mich ganz persönlich gilt. Ich sage jetzt heute Morgen, für mich persönlich ist es leicht, das hier zu sagen. Frag mich morgen nochmal. Da sage ich diesen Satz vielleicht nicht so. Vielleicht nicht so mit Überzeugung. Wenn du mich morgen antriffst irgendwo und sagst, Paul, wie war das noch mit dem Recht, mit dem Verzichten? Sage ich, ich weiß, aber. Ich habe doch ein Recht. Es ist doch mein gutes Recht, mein Menschenrecht. Meine Freiheit. Und jemand anders will sie beschneiden und will sie mir wegnehmen und knechte ich mich nicht dadurch und was mache ich dann? Und da können ja alle mit mir machen, was sie wollen. Wir alle, auch wir als Christen, aber vor allem unsere Welt um uns herum, sie hat es bitter nötig, dass Rache aufhört, dass Frieden einkehrt. Und das passiert in den Herzen zuerst und dann auch sichtbar. Es passiert aber nur da, und so verstehe ich die Bibel, es passiert nur da, wo einer angefangen hat, auf sein Recht zu verzichten. Nicht sein Recht einzuklagen, da geht es weiter. Sondern es fängt da an, wo einer begonnen hat, auf sein Recht zu verzichten. Wo jemand über seine Schatten springt und sagt, ich gehe jetzt hin und ich bitte um Vergebung. Auch wenn ich es nicht war. Auch wenn der andere der Böse ist. Aber ich will damit aufhören. Ich will nicht, dass er sein Recht tun muss. Ich will ihm vergeben. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. An dieser Aufforderung haben wir als Menschen, als Christen, ein Leben lang zu knabbern und zu lernen. Aber dass man das lernen kann, zeigt folgendes Beispiel. 1999, da gab es einen Riesenaufschrei und das ging auch durch die deutsche Presse, es ging weltweit. In Indien gab es eine Missionarsfamilie aus Australien, also sie sind Australier, Graham Stewart Staines, und die haben ganz, ganz feine Missionsarbeit dort getan. Und der Vater, Stewart, der war mit seinen beiden Söhnen bei einem Kinderlager, so einer Kinderfreizeit unterwegs. Und ein Highlight dieser Freizeit war, dass man da nicht einfach irgendwo in irgendwelchen Räumen oder Zelten übernachtet, sondern in Autos, in Jeeps. Die hatten so Geländewagen und die haben die quasi auf dem Gelände da rumgestellt und haben so Stroh drüber gemacht und haben das so verkleidet irgendwie und das war ein pures Abenteuer. Im Auto, so Überlebenstraining. Und in dieser Nacht kamen fanatische Hindus und sie haben das Auto angezündet und sie haben diesen Mann und seine beiden Söhne bei lebendigem Leib verbrannt. Selbst Hindus in Indien haben gesagt, wie kann man nur? Wo sind wir als Menschen gelandet? Wie barbarisch kann man eigentlich nur sein? Wie kaputt können Menschen eigentlich nur sein? Also wenn das nicht nach Vergeltung schreit, wenn das nicht nach Wiedergutmachung schreit, wie kann man das überhaupt wiedergutmachen? Die Witwe, sie hat öffentlich dazu Stellung genommen, sie ging vor die Presse und sie hat gesagt, ich vergebe den Mörder. Ich vergebe ihnen. Ich weiß nicht, woher sie die Kraft genommen hat. Doch, ich weiß es. Die hat Jesus ihr gegeben. Das kann man nicht einfach als Mensch aus sich heraus. Das geht nicht. Einem anderen einfach vergeben, der dir gerade dein Liebstes genommen hat. Alle Zukunftspläne im Eimer, das ganze Leben ruiniert, oder? Ist doch am Ende. Nein, diese Frau hat weitergemacht. Ihr Leben ist nicht am Ende. Der Plan Gottes ging weiter mit ihr, genauso wie er mit dem Mann und auch den Söhnen war. Ein Reporter hat gesagt, ein hinduistischer Reporter, wenn so das Christentum ist, dann sollten wir alle Christen werden. Wenn so das Christentum ist, dann sollten wir alle Christen werden. Er hat es kapiert. Merkt ihr was? Wann können das Leute hier in Rastatt und Umgebung über uns sagen? So wie die sind, wir alle sollten so wie die werden. Durch diese Bereitschaft zur Vergebung hat diese Frau gezeigt, dass sinnlose Sterben, sinnlos in Anführungsstrichen, dass es Zeichen einer neuen Hoffnung ist. Ihr erinnert euch noch an das erste Bild, das ich gezeigt habe mit dem Regenbogen. Hoffnung. Dieser erste Petrusbrief spricht von einer Hoffnung, die gewaltiger ist, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Das geht garantiert über dieses Leben hier hinaus. Unsere Hoffnung ist nicht hier, auf dieser Welt. Unsere Hoffnung ist im Himmel verankert, bei Jesus. Dort ist die fest und da zieht es uns hin. Und dieses Zeichen der Hoffnung, dieses Böses nicht mit Bösem vergelten, es ermöglicht neues Leben. Ich versuche mir diesen Mörder vorzustellen. Das war ja ein großer Mob, das waren ja viele Männer vorwiegend, die in dieser Nacht da hingegangen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das denen einerlei war, was da passiert ist. Ich glaube nicht, dass die so herzlos waren, dass das sie gar nicht berührt. Ich meine, die wussten schon, was sie getan haben. Und sie wollten das auch tun. Aber das sind ja auch Menschen mit einem Gewissen. Das sind ja auch Menschen mit einem Herz. Das sind Menschen mit Familie, mit Kindern. Und glaubt ihr, das ist einfach einerlei, was da passiert ist? Und vielleicht manch einer von denen, der immer noch die Schreie in seinem Kopf hört und vielleicht nachts nicht schlafen kann. Und wir würden sagen, hat er doch verdient. Und jetzt weiß er aber um diesen Satz von dieser Frau, die gesagt hat, ich vergebe euch. Ich vergebe euch. Ich ziehe euch nicht vor Gericht. Ich klage euch nicht an. Ihr müsst nicht euer weiteres Leben hinter schwedischen Gardinen setzen deswegen. Was tut dieser Satz mit diesen Mördern? Wenn sie zu Jesus umkehren, dann darf neues Leben entstehen. Dann darf dieser Mörder mit uns Gottesdienst feiern, Abendmahl feiern. Beim nächsten Mal darf er uns hier das Brot weiterreichen und den Wein. Und wir werden im Himmel neben ihm sitzen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Mein letzter Gedanke, Segen empfangen und Segen weitergeben. Diese Überschrift ist sehr wichtig, damit wir überhaupt als solche Heilsarmeesoldaten unterwegs sein können. Denn wenn wir keinen Segen empfangen, dann können wir auch keinen weitergeben. Dann haben wir auch nichts zu geben. Und der Apostel Petrus, er sagt ja hier, ihr seid berufen, Segen zu erben. Das heißt, der Martin als bald ehemaliger Gemeindeleiter, der kriegt es natürlich dicke, klar, weil der hat ja auch viel geleistet. Und der Karl erst recht. Manche andere auch noch, die Chorsänger auch. Ja, aber ich tue ja sonst nicht viel. Und wisst ihr noch, was ich ganz am Anfang gelesen habe? Was Petrus schreibt? Er sagt aber alle Christen sind von Gott berufen, Segen zu erben. Alle. Also kann auch jeder von uns Segen weitergeben. Das können nicht nur die Begabten tun, das kann jeder. Jeder von uns bekommt von Gott gute Dinge und jeder von uns kann gute Dinge weitergeben an andere. Es gibt keinen, der zu gering ist, keinen, der da zu sündig oder zu unbedeutend oder was auch immer wäre. Ein ganz schönes Bild, was das verdeutlicht, das ist dieser Magnet. Bei Gott gibt es fetten Segen. Da ist das Kraftfeld gewaltig. Da ist alles. Die Bibel sagt, bei ihm sind verborgen alle Schätze der Erkenntnis, der Weisheit. Alles. Und die Welt sowieso. Gott hält die Welt in seiner Hand, gehört alles ihm. Alles liegt bei Gott. Und dann kommt dieser Magnet. Und Gott sagt, ihr kriegt davon, gewaltig. Ihr dürft davon haben, jeder. Jeder. Und das Interessante bei Magneten ist ja, wenn man diesen Magnetstaub oder diese Metallstücke anzieht und wenn die eine Zeit lang bei den Magneten waren, dann werden die selber magnetisch. Da verwandelt sich so ein plumper Eisennagel, der vorher nichts konnte, außer ins Holz geschlagen zu werden, der verwandelt sich selber in den Magneten. Da kann man den Nagel vom Magneten wegnehmen und bing, auch der ist ein Magnet und kann was anziehen. Und das ist genau das Prinzip, das wir hier sehen. Gott hat uns berufen, Segen zu erben, gewaltig viel Segen. Und so wie wir den Segen von Gott bekommen, so werden wir selber zum Segen für andere. So funktioniert unser Christsein. Es funktioniert einfach. Denn der Magnet Gottes ist da. Und als Christen wollen wir uns doch diesem Magnetfeld nicht entziehen. Da wollen wir doch immer näher dran. Und dann werden wir automatisch zu Magneten für andere. Echtes, authentisches Christsein. Wisst ihr noch die Frage vom Anfang? Das ist nun nach dieser Predigt zumindest wirklich sehr schwer. Nein, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Wer von uns kann denn all das jetzt so tun und so leben? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und erst recht am Sonntag, wo wir alle so scheinheilig tun, falsche 50er. Ja, da sind wir alle schön, aber oftmals doch sehr belastet und beladen und gar nicht so vergebungsbereit, mitleidig und herzlich. Dann müssen wir uns halt jetzt noch mehr anstrengen. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, dass wir ein echter 50er werden. Ja. Vielleicht klappt es ja dann. Nein. Die Frage ist, willst du ein lebendiger Christ sein? Und ich denke, diese Frage wird wahrscheinlich fast jeder mit Ja beantworten. Ja, ich will eigentlich ein echter Christ sein. Nun, dann habe ich eine Antwort. Dann zerreiß den Schein und lass Jesus rein. Auch hier in diesem ersten Petrusbrief ist die Lösung und die Antwort wieder Jesus. Es ist nicht unsere eigene Anstrengung. Es ist nicht unser Gutsein und Gutes tun, sondern auch dieses Christsein, dieses echte, mitleidige, barmherzige, gleichgesinnt sein, nicht vergelten wollen. Es klappt nur in der Verbindung mit ihm. Wenn er sein Leben durch uns leben kann. Und das sagt der Petrus hier. Er sagt das in Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Also nicht wir selber gehen hoch zum Magneten, sondern Christus hat diese Verbindung hergestellt, dass das überhaupt möglich ist. Und wir lesen in dem Kapitel vorher, wenn ihr noch die Verse in Erinnerung habt, über die Martin gepredigt hat, da lesen wir, was Jesus getan hat. Und er hat es nicht einfach mal so getan. Er hat es ja für jeden von uns getan. Wir lesen da, Kapitel 2, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden. Ah, noch einmal eine Berufung. Nicht nur Segen, sondern noch etwas. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Ah. Also wir sollen, indem wir leben, Jesus nachfolgen und sein Beispiel an ihm nehmen. Und jetzt kommt es, was er getan hat. Er hat nämlich keine Sünde getan, also tu auch keine Sünde. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, also lüg nicht mehr. Der geschmäht, nicht wieder schmähte, also hör auf zu spotten und andere schlecht zu machen. Leidend, nicht drohte, also leide einfach mit Geduld. Der leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also übergib dich Gott. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Wir dürfen Schuld anderer an das Holz tragen, zu Jesus hin. Wir dürfen sagen, Herr, der ist an mir schuldig geworden, aber ich bringe es zu dir. Ich muss dem jetzt nicht den Zahn ausschlagen. Ich bringe es vor dein Kreuz und dann weiß ich, dass vergeben ist. Und dann kann ich auch vergeben. Und dann heißt es so schön, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Wir sollen als Christen den Sünden abgestorben sein und der Gerechtigkeit leben. Wenn wir so leben, dann ist unser Leben echt, authentisch, strahlend. Dann ist es echt kein falscher 50er. Ich möchte einladen zu dem Männertag am kommenden Samstag auf der La Höhe. Das Thema ist, wir sind noch im Rennen. Also das ist die Fortsetzung von der Predigt heute. Wir sind noch im Rennen. Oder wenn ich schwach bin, bin ich stark. Es sind bekannte Referenten eingeladen. Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein wird als Redner da sein. Auch Peter Hane ist da. Herzliche Einladung an alle, die Männer sind. Zu dem Männertag auf die La Höhe am kommenden Samstag. Und ich wünsche uns allen, dass das, was wir heute Morgen so gelesen und gehört haben, dass es wirklich in unser Leben hineinfließt, in unser Herz, in unsere Gedanken, in unsere Hände, in unsere Füße. Ich lese noch einmal kurz diese zwei Verse. Euch allen sage ich, also sagt Petrus, seid gleichgesinnt, habt Mitleid, liebt einander als Brüder und Schwestern, seid barmherzig und demütig, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet eure Beleidiger, weil Gott euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen.